So, schönen guten Morgen, meine Lieben. Ich freue mich sehr, dass wir eine neue Predigtreihe starten. Und wir haben euch ja vor einigen Monaten schon um eure Fragen gebeten. Was würden wir gerne mal hören? Und ein Zettel, der wir dort gekriegt haben, war der: Heiliger Geist, Rufezeichen. Und das ist super. Ich bin froh, dass wir das gekriegt haben. Ich sehe nämlich oft zwei Arten von Umgang mit dem Thema des Heiligen Geistes in der Gemeinde, also nicht speziell in unserer Gemeinde, sondern überhaupt in der Gemeindelandschaft. Und das eine ist, dass der Heilige Geist entweder kaum erwähnt wird oder einfach wenig gelehrt wird oder fast schon ignoriert wird. Da ist gar kein Augenmerk auf die Person oder das Werk des Heiligen Geistes, was sehr zu unserem eigenen Verlust beiträgt. Das ist die eine Sache. Und die andere Variante ist, der Heilige Geist bekommt viel Aufmerksamkeit, allerdings mit einem sehr starken Fokus auf spezielle Fragen, wie in etwa der Geist sich manifestiert oder manifestieren sollte in unserem Leben, ganz konkret, zum Beispiel in der persönlichen Gottesdiensterfahrung. Und dafür dann aber kaum eine Betrachtung der Person oder des Werkes insgesamt des Heiligen Geistes im gesamtbiblischen Sinn stattfindet, sondern eher eine sehr ich-bezogene Betrachtung im Hinblick auf meine persönliche Krafterfahrung mit ihm. Und das bedeutet ebenso viel Verlust, wenn wir das tun in unserem Glaubens- und Gemeindeleben. Und deswegen wollen wir diese beiden Dinge vermeiden. Und wir wollen nicht ignorant sein gegenüber dem Heiligen Geist, wir wollen aber auch nicht einseitig oder egozentrisch sein, was den Heiligen Geist betrifft. Und deswegen freue ich mich, dass wir nicht nur eine Predigt über den Heiligen Geist jetzt haben, sondern eine fünfteilige Predigtreihe, einfach damit wir hier sehen können, was wir in der Person und im Werk des Heiligen Geistes wirklich haben als Gemeinde und uns daran freuen können. Die Predigtreihe heißt Der Heilige Geist und wir werden die gesamte Bibel betrachten und was die Bibel zum Heiligen Geist sagt. Wir werden fünf Teile haben: der Heilige Geist im Alten Testament, das ist heute, dann in der Lehre von Jesus, da schauen wir in die Evangelien, das macht der Dieter übernächste Woche, in der Erfahrung der Urgemeinde, schauen wir in die Apostelgeschichte und in der Lehre der Apostel Teil 1 und Teil 2, da schauen wir schwerpunktmäßig auf die Gaben, schwerpunktmäßig auf die Früchte aus den Briefen der Apostel. Und ich freue mich schon sehr, dass wir das miteinander machen. Und weil wir die Hilfe des Heiligen Geistes brauchen, wenn wir sein Wort anschauen, möchte ich jetzt beten. Heiliger Geist, wir beten dich zusammen mit dem Vater und dem Sohn an, als den lebendigen und wahren Gott. Und wir danken dir, dass du das Wort Gottes inspiriert hast. Du bist der Autor, der Urheber der Heiligen Schrift. Und deswegen wäre es vermessen, die Schrift zu öffnen, ohne dich einzuladen, uns zu helfen. Und so bitten wir dich, Herr, hilf uns, dein Wort zu verstehen und lass es auf fruchtbaren Boden fallen. Kraft deines Geistes. Und das alles bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus. Amen. Ja, und wenn wir das Thema des Heiligen Geistes im Alten Testament anschauen, dann möchte ich euch heute gleich sagen, bitte verzeiht mir, dass es viele Dinge gibt, die ich heute nicht sagen werde, die ihr vielleicht gern hören wolltet über den Heiligen Geist. Warum? Ja, weil wir heute im Alten Testament unterwegs sind und ich nicht sehr viel ins Neue Testament eintauchen werde, weil wir das für später uns aufbehalten. Also wundert euch nicht über die Dinge, die ich nicht sage. Hört auf die Dinge, die ich sage. Und das sind grundlegende Dinge. Diese grundlegenden Dinge über den Heiligen Geist werden uns helfen, auch das Neue Testament besser zu verstehen. Das ist ganz, ganz wichtig und ganz gut. Und zunächst möchte ich, was das Thema des Heiligen Geistes betrifft, einfach nochmal ganz kurz auf die Tatsache eingehen, die wir ja alle, sage ich mal jetzt mal, zumindest oberflächlich glauben, nämlich dass Gott sich in drei Personen offenbart: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist eine grundlegende Lehraussage des Christentums. Und diese Wahrheiten führen zu dieser Schlussfolgerung, nämlich weil wir in der Bibel sehen, dass Gott sich in drei Personen offenbart. Das ist eine progressive Offenbarung. Das heißt, diese Offenbarung passiert nicht in Genesis 1, Vers 1, sondern sie wird schrittweise entfaltet in der Wahrheit der Bibel, dass Gott sich in drei Personen offenbart. Die zweite wichtige Lehrsatz hier, was der dreieinige Gott betrifft, ist, dass jede dieser Personen voll und ganz Gott ist. Jeder dieser Personen werden die Attribute der ganzen Gottheit zugeschrieben, auch wenn die Personen vielleicht unterschiedliche Rollen einnehmen. Das ist auch wichtig zu sagen, jede dieser Personen ist voll und ganz Gott und es ist dennoch ein Gott, den wir anbeten. Und dieses Geheimnis, Freunde, das macht einfach, dass Gott umso bestaunenswerter ist, weil es etwas gibt an dieser Wahrheit, die uns vielleicht schwerfällt, in einfachen Worten zu begreifen. Das Wort der Dreieinigkeit ist ja auch ein Wort, das gekürt wurde, um das dem irgendwie Ausdruck zu verleihen, was hier steht, und um dem Rechnung zu tragen, wer Gott ist. Aber wenn wir dem Rechnung tragen könnten, wer Gott ist, dann wäre er nicht Gott. Deswegen dürften wir einfach auch in staunender Demut verharren und die Lehre der Dreieinigkeit so hinnehmen, wie sie uns gegeben ist. Und was ich auch sagen möchte, ist, dass die Lehre der Dreieinigkeit auch schon im Alten Testament auftaucht. Vielleicht nicht so wortwörtlich und explizit wie im Neuen Testament, aber dennoch ganz klar. Und das möchte ich euch jetzt ganz kurz zeigen. Wenn wir unsere Bibeln aufschlagen oder einschalten und nach Genesis 1,26 scrollen, dann sehen wir da, dass Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Und die Frage, die hier natürlich auftaucht, ist, wen meint Gott mit uns? Und das bekommen wir hier nicht erklärt. Gott redet hier von sich in der Mehrzahl. Und es ist kein königlicher Plural, wie wenn ein König von sich in der Mehrzahl redet oder man einen König in der Mehrzahl Eure Majestät anspricht. Das gibt es im Hebräischen nämlich nicht. Und in dieser Sprache ist das Alte Testament ursprünglich geschrieben. Gott kann auch kaum die Engel hier mit meinen, denn wir sind nach wessen Bild geschaffen? Gottes Bild. Nicht dem Bild der Engel ähnlich, sondern dem Bild Gottes ähnlich. Und wenn Gott sagt, nach unserem Bild uns ähnlich, dann meint Gott sich selbst. Deswegen gehen wir davon aus, dass Gott hier mit uns, mit der Mehrzahl, tatsächlich sich selbst meint. Wir haben noch einen Vers in Genesis 3,22, etwas später. Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Und dann in Genesis 7, also wirklich von Anfang an in der Bibel, sehen wir wohl an, lasst uns hinabsteigen, sagt Gott, und dort ihre Sprache verwirren, dass Gott von sich in der Mehrzahl redet. Das heißt, von Anfang an präsentiert uns die Schrift einen Gott in mehreren Personen. Wenn auch nicht in aller Klarheit, die wird erst Schritt für Schritt entfaltet im Zeugnis der Bibel. Im Neuen Testament bekommen wir dann ein vollständiges Bild und dieses Bild sieht so aus. Der dreieinige Gott offenbart sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ihr Lieben, wenn man allein schon über das nachdenkt, dann hat das eine immense Bedeutung für uns. Geschöpfe. Das bedeutet nämlich, dass Gott in sich ein beziehungsfähiger Gott ist. Unser Gott ist ein beziehungsfähiger Gott. Und das wäre er nicht, wenn er nur eine Person wäre. Warum? Weil Jesus zum Vater betet in Johannes 17, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und das bedeutet, wir haben einen beziehungsfähigen, beziehungswilligen und liebesfähigen Gott innerhalb der Dreieinigkeit. Weil Jesus Zeugnis darüber gibt, dass der Vater den Sohn liebt in der Liebe des Geistes. Und das heißt, so kann die Liebe von Ewigkeit zu Ewigkeit Gottes ureigenstem Wesen entsprechen. Den Satz habe ich aus einem Theologiebuch, das hört man vielleicht. So kann die Liebe von Ewigkeit zu Ewigkeit Gottes ureigenstem Wesen entsprechen. Und Freunde, das ist unser großes Glück. Dass mehr an drei einiger Gott hat, der was wie man lieb hat. Ist das nicht unglaublich? Also über das könnte man schon nachdenken. Wir haben so einen Säger, so erfreut an einem Gott, der beziehungsfähig und beziehungswillig ist in seinem Wesen, schon bevor es uns gehört. Und das kommt uns zugute. Und ich glaube, die Bibel sagt es so, wenn man sie anschaut. Allein das ist schon die Frohbotschaft, oder? dass Gott für uns redet, für sich als beziehungsfähigen und willigen Gott. Und das behalten wir im Hinterkopf in allem, was wir jetzt noch hören, weil es für uns Geschöpfe jeden Unterschied macht. Jetzt möchten wir aber zum Heiligen Geist im Besonderen kommen und im Alten Testament. Und dazu schauen wir uns vor allem zwei Punkte an. Der Heilige Geist im Alten Testament sehen wir in Gottes Schöpfungswerk, seine Person und sein Werk, und auch in Gottes Erlösungswerk. In beidem wird der Heilige Geist wirksam und wichtig und offenbar, wenn wir ins Alte Testament schauen. Und das tun wir jetzt. Und das Alte Testament, wenn man zusammenfassen würde, welche Rolle der Heilige Geist im Alten Testament einnimmt, nachdem was Gott uns in seinem Wort gegeben hat, dann würde man sagen können, der Heilige Geist ist Lebensspender. Wenn du einen Film anschaust und die Geduld hast, auf den Abspann zu warten, und ich tue das immer, wenn ich im Kino bin und ich habe für dich das Ticket bezahlt, ich sehe mir immer den Abspann mit an, weil ich den mitbezahlt habe. Im Abspann sieht man ja dann die ganzen Schauspieler, die da mitgespielt haben, und manchmal werden die Schauspieler nicht alphabetisch aufgeführt, sondern nach Erscheinen im Film. Das heißt, der erste Schauspieler, der im Film erscheint, kommt als erstes und so weiter. Und wenn man jetzt einen Abspann von der Schöpfungsgeschichte ganz am Anfang anschauen würde, wer würde als erstes auftauchen? Das ist der Heilige Geist. Da heißt es, am Anfang schuf Gott, und das ist die Gottheit insgesamt, Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und jetzt, der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Das ist das erste Bild, das wir bekommen von der Schöpfungsgeschichte, und es zeigt uns den Geist Gottes. Der Geist Gottes schwebte über der Wüste und Leere und der Finsternis und dem Chaos der Wasser. In einer noch leblosen und ungeformten Schöpfung, bereit, die Finsternis zu zähmen, Ordnung zu schaffen und Leben hervorzubringen. Und das Schöne hier ist, dass die Bibel ein Wort gebraucht für schweben, wenn der Heilige Geist schwebt. Das ist dasselbe Wort, das man für einen Vogel verwendet, wenn er über seinem Nest schwebt, wo jeden Moment das Leben schlüpft und wächst und Flügge wird. So wird uns der Heilige Geist hier gezeigt. Und als das Wort Gottes kommt, weil Gott spricht, es werde, da gab er, der Geist, der Lebensspender, das Leben. Oder schau Genesis 2,7 an. Gott küsst Adam, als er ihm Leben einhaucht, und der Geist Gottes ergreift diesen Staub und macht ihn zu einem lebendigen, atmenden Wesen. Genesis 2,7, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem, Atem Gottes des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das ist so ein intimer Moment zwischen Gott und uns Menschen, nicht? Wo Gott uns küsst und in Lebensatem einhaucht. Das Wort, das das Alte Testament für den Geist Gottes gebraucht, ist Ruach. Und Ruach bedeutet im Hebräischen Wind oder Hauch oder Atem oder Geist. Der Geist Gottes ist der Atem Gottes, der uns Menschen Leben eingehaucht hat. Und so wurde durch den Geist der Mensch eine lebendige Seele. Der Geist ist Lebensspender und er ist aber auch Lebenserhalter. Versuch mal ohne Atem zu leben. Das schaffst du nicht lang. Ich kann relativ lang die Luft anheben, bilde mir ein. Aber mein Leben, das wäre ziemlich kurz, wenn ich mir überlege, wie lange ich tatsächlich den Atem anhalten kann. Also nicht so lange, es ist vielleicht eine Minute, wenn ich mich anstrenge, wenn überhaupt. Und fortwährend muss ich atmen, oder? Damit ich lebe. durchschnittlich 20.000 Mal pro Tag atmen wir und leben wir, weil Gottes Geist mir diesen Atem eingehaucht hat und dir auch. Und das ist grundlegend. Der Geist gibt Leben. Und sogar der Psalmist hat vor über 2000 Jahren schon über uns Geschöpfe das begriffen. Er sagt, verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Da redet er über Lebewesen. Nimmst du ihren Odem, ihren Ruach weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Und auch wenn Hiobs Freunde keine Spur so weise waren, wie sie vorgegeben haben, so haben sie doch erkannt, der Geist, Ruach Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Das heißt, das Alte Testament zeigt uns den Geist Gottes als Lebensspender und Lebenserhalter. Und das ist grundlegend. Und jetzt kommt nochmal etwas Grundlegendes dazu, nämlich, dass der Geist das immer in Tandem mit dem Wort Gottes tut und nie losgelöst voneinander. Das ist grundlegend. Denke mal an Genesis 1, 2 zurück. Da heißt es, der Geist Gottes schwebte über den Wassern, bereit Leben einzuhauchen, aber erst als das Wort Gottes auftauchte, beginnt das effektive Schöpfungswerk. Und Gott sprach und der Geist machte es geschehen. Gottes Wort und Gottes Geist arbeiten immer in Tandem und deswegen überrascht es auch nicht, dass das Neue Testament uns offenbart, dass der Geist der Urheber des Wortes ist, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen dürfen. Im Alten Testament sind Gottes Wort und Gottes Geist gleichgeartete Wesen. Gottes Wort ist sein allmächtiges Schöpfungswort, das Johannes 1 als Christus identifiziert, wenn er sagt, das Wort wurde Fleisch, Mensch. Und Gottes Geist ist sein allmächtiger Atem, der in Kraft ausführt, was das Wort spricht. Und dass beide zusammengehören, das weiß schon der Psalmist, wenn er sagt, die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Wort und Ruach. Und das heißt, ihr Lieben, dass die gesamte Dreieinigkeit im Schöpfungsakt involviert ist. Mit dem Geist, der das vom Vater befohlene Wort nimmt und in Kraft zur Ausführung bringt. Und weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass alles an Gott, alles was Gott ist, die Welle hat. Der Vater hat sich nicht zum Sohn gedacht, ja okay Sohn, den machst halt der Stefan. Oder hat sich dann gewundert, hey, was hast du da gemacht, Geist der Stefan? Sondern na, Vater, Sohn und Geist haben alle mi und die Welle in Einheit und in Kraft. Alle drei waren involviert und dieser beziehungswillige und beziehungsfähige Gott hat das gemacht, weil er mich und mich, dich und mich haben wollte. Er hat uns geküsst mit dem Atem seines Mundes, damit wir leben und zwar mit ihm leben. Mit dem dreieinigen Gott. Uns ähnlich, hat Gott gesagt. Und so sind wir auch beziehungsfähige Wesen. Genauso wie Gott. Geschaffen, um miteinander und mit Gott in Beziehung zu stehen. Und der Geist war operativ in all dem tätig. Und das ist die atemberaubende Story der Schöpfung. In der Gott uns mit seinem atemspendenden Geist geküsst hat. Er ist der Lebensspender und Erhalter. Wie könnten wir jemals denken, dass Gott dieser Welt fern sei, wenn das die Realität ist. Wenn sein Geist uns jedwedes Leben so wirkt und erhält, in jedem Atemzug, 20.000 Mal am Tag, sagt Gott zu dir, du bist von mir geschaffen und ich will, dass du lernst. Und so danke mir dir, o herrlicher Geist Gottes, beten dich an mit dem Vater und dem Sohn. Wir danken dir für deine lebensspendende und lebenserhaltende Kraft, an die uns jeder Atemzug erinnert. Danke für das Lehrbar, das du gibst, dass du der von Ewigkeit zu Ewigkeit liebende Gott bist und in dreieiniger Beziehung steht und uns gewollt hat, um mit dir in Beziehung zu treten, mit dir, dem allmächtigen Gott. Danke, dass du uns geküsst hast mit deinem Atem. mit deinem Geist, damit wir leben und dich kennen. Amen. Das war Vater, Sohn und Heiliger Geist im Schöpfungswerk. Und jetzt sehen wir uns noch das Erlösungswerk an. Weil wir wissen ja auch, nicht nur jetzt, welche immens wichtige Rolle der Heilige Geist als Lebensspender und Erhalter spielt, sondern auch in unserem Erlösungswerk. Weil wenn du von der Schöpfung Genesis 1 und 2 weiterliest, dann merkst du plötzlich, dass von Genesis 3 weg, vor allem in Genesis 5, sich etwas schwerwiegend ändert an uns Menschen. Genesis 5 zeigt uns ganz deutlich, wie Menschen plötzlich aufhören zu atmen. Als erster Abel, das passiert schon in Genesis 3, hört auf zu atmen, weil er von seinem Bruder Kain ermordet wird. Und als wäre Kapitel 5 geschrieben, um uns zu schockieren, finden wir da jetzt den ersten Stammbaum wieder in der Bibel, der uns mit unablässiger Vehemenz einhämmert, wie Generation um Generation aufhört zu atmen. Wo jede Biografie mit den drei Worten endet: und er starb. Adam hat aufgehört, schnufer. Seth hat aufgehört, atmen. Enosch hörte auf zu atmen. Kenan hörte auf zu atmen. Alle sterben. Obwohl wir doch Gottes Lebensatem eingehaucht bekommen haben. Irgendwas stimmt doch nicht, oder? Ein Atemzug wird der letzte sein und dann war's. Wir sollten eigentlich nie aufhören zu atmen. Denn wenn wir es tun, dann sterben wir. Und der Tod reißt alle Beziehungen untereinander und zu Gott für immer auseinander. Es ist, als hätte Gottes Mund uns nie geküsst. Als hätte er uns nie Leben eingehaucht, wenn wir sterben. Und das ist eine Tragödie. Man muss nur 5 Kapitel lesen, um das zu spüren. Und wir wissen, warum das so ist, oder? Genesis 3. Haben wir auch schon mal gelesen. Es ist so gekommen, weil wir einem anderen Geist unseren Glauben geschenkt haben. Dem Geist der Schlange. Deswegen ist das so gekommen. Und nicht dem Geist Gottes, der uns gegeben ist. Und darum hören wir auf zu atmen. Du und ich. Und die Frage, die im Alten Testament angesichts der Sterberate hier in Genesis 5 schon aufkommt, ist die. Das ist die Frage, die sich hier schon stellt: Wird Gott uns neuen Atem schenken? Atem, der bleibt. Weil wenn nicht, dann ist es so, als hätte Gott uns nie geküsst. Und als hätte man nie gelebt. Und dann liest weiter bei Genesis 6. Und dann ist da plötzlich Noah, der trotz Sintflut weiteratmen darf. Und dann siehst du plötzlich Abraham, dem eine ewige Nachkommenschaft versprochen wird. Und schließlich ist damit verbunden dieser große Erlösungsplan, den Gott jetzt entfaltet, in dem auch der Heilige Geist derjenige ist, der neues Leben und neue Beziehung mit Gott möglich macht. Schon im Alten Testament sieht man das. Und zwar in 2 Ausprägungen. Erstens durch die Gaben des Geistes und zweitens durch das verkündigte Wort, das durch den Geist kommt. Diese beiden Dinge, die Gaben des Geistes, das Wort des Geistes. Erstens Gaben des Geistes. Durch die Gaben des Geistes siehst du plötzlich im Alten Testament, wie der Geist Gottes jetzt in der Geschichte, und wir kennen viele Beispiele in unseren Köpfen, ja, Menschen mit großartigen Fähigkeiten und Gaben ausstattet im Alten Testament. Da fallen euch jetzt sicher ein paar ein, oder? Nehmen wir zum Beispiel den Josef her. Der Josef wird geisterfüllt, damit er durch den Geist Träume deuten kann und so Abrahams Nachkommenschaft vor dem Verhungern rettet, oder? Das ist, weil Josef geisterfüllt ist. Oder Bezalel und Oholiab, da sind sie, denen der Geist die Fähigkeit gibt, eine Stiftshütte zu bauen und das Heiligtum, damit was? Gott unter seinem Volk wohnen kann. Und da ist Josua, den der Geist erfüllt, damit er das Volk Gottes leiten kann, damit sie das verheißene Land erreichen. Und dann sind da sämtliche Richter, die geisterfüllt das Volk Israel aus einer sich wiederholenden Spirale von Tragödien immer wieder errettet. Und dann ist da David, der als mit dem Geist gesalbter König das Fundament von Gottes ewiger Königsherrschaft legen darf und aufrichtig. Merkt ihr das? Wie immer und immer wieder Menschen geisterfüllt werden im Alten Testament, damit Gottes Erlösungsplan sich entfalten kann. Das ist das große Bild dessen, was der Heilige Geist tut im Alten Testament. Der Heilige Geist bringt Geisterfülltheit, weil Gott durch seine Gaben seinen Erlösungsplan vorantreibt. Spektakuläre Gaben und manchmal weniger spektakuläre Gaben, aber immer mit diesem einen Ziel, immer mit einem Ziel, Gottes Erlösungsplan voranzutreiben. Das ist, wenn der Geist wirksam wird. Und dann haben wir da noch die zweite Ausprägung neben den Gaben, nämlich die Propheten, das Wort, das durch den Geist immer wieder kommt und der Verheißung nach auch geschenkt ist von Mose, dem ersten Propheten, bis Maleachi, dem letzten Propheten, wenn man jetzt Johannes den Täufer ein bisschen so als Zwischenprophet zulässt. Aber wir bleiben ja heute im Alten Testament. Und was der Geist durch die Propheten macht, ist, dass er immer wieder Gottes Wort der Verheißung schenkt. Die Botschaft der Propheten lautet nämlich was? Es ist die Antwort auf die Frage aus Genesis 5. Ja, Gottes Geist wird neues Leben einhauchen. Und ich glaube, das wird nirgends deutlicher als in Hesekiel 37. Das ist eines meiner Lieblingskapitel in der Bibel. Es ist eine der deutlichsten Stellen, wo das Alte Testament zeigt, dass Menschen, die ihren letzten Atemzug schon gemacht haben, von Neuem geboren werden. Die Wiedergeburt ist da im Alten Testament und sie geschieht durch den Geist. Und ich möchte jetzt, dass ihr eure Augen schließt, oder ihr könnt sie auch offen lassen, aber hört euch einfach Hesekiel 37 an, was Gott den zum Sterben verurteilten Menschen sagt. Das ist Gottes Wort. Hesekiel 37, Vers 1. Die Hand des Herrn kam über mich, und der Geist führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene, und diese war voller Totengebeine. Und er führte mich ringsum an ihnen vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Ebene, und siehe, sie waren sehr dürr. Da sprach er zu mir: Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Ich antwortete: O Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen: Ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr, zu diesen Gebeinen: Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und euch Odem in euch geben, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Da weissagte ich, wie mir befohlen war. Und als ich weissagte, entstand ein Geräusch und siehe, eine Erschütterung. Und die Gebeine rückten zusammen, ein Knochen zum anderen. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen und es wuchs Fleisch an ihnen. Und es zog sich Haut darüber, aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir: Richte eine Weissagung an den Odem. Weissage, Menschensohn, und sprich zum Odem. So spricht Gott, der Herr. Odem komme von den vier Windrichtungen und hauche diesen Getöteten an, dass sie lebendig werde. So weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr, sehr großes Heer. Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen. Und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen werde. Und ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Es ist wie eine neue Schöpfung. Und wieder ist es der Geist und das Wort Gottes, das gesprochen wird in Tandem. Habt ihr das gesehen? Der Hesekiel muss weissagen, dass es passiert. Das Wort und der Geist in Tandem. So spricht Gott der Herr. Odem komme. Und der Odem kommt. Und Freunde, so sind wir vorbereitet. Im Alten Testament, als denn im Neuen Testament, in den Evangelien, der Geist wie eine Taube zusammen mit dem Reden Gottes auf das menschgewordene Wort Gottes kommt, Jesus, und herabfährt auf ihn. Und wir sind vorbereitet, dass Jesus mit dem Geist erfüllt wird und er in die Wüste geführt wird, um zu bestehen, was wir niemals bestehen konnten. Und wir sehen, wie der Geist Jesus nach Jerusalem führt. Ans Kreuz, um für das zu sterben, wofür wir niemals den Lohn aufbringen könnten, um zu leben. Und wir sehen den Geist, wie er in Tandem mit dem Wort die Botschaft der Wiedergeburt zu neuem Leben verkündigt durch Jesus und durch seine Nachfolger. Wir sehen, wie Jesus seine Nachfolger im Johannesevangelium anhaucht. Und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Gottes Geist wird neues Leben einhauchen. Und wir sehen, wie der auferstandene Jesus in der Apostelgeschichte seinen Geist zu Pfingsten ausgießt. Und zwar wieder in Tandem mit dem Wort Gottes. Und wie im Alten Testament angekündigt, durch das verkündigte Wort und durch den Geist 3000 Menschen Leben eingehaucht wird. Durch Petrus Predigt. Zu Pfingsten. Und wie auch im Alten Testament sichtbar wurde, schenkt Gott der Gemeinde Gaben, Geisterfülltheit. Durch den Geist, um was zu tun? Warum gibt der Geist Gaben und Erfülltheit, um das Erlösungswerk Jesu voranzutreiben? Bis heute. Und das ist, warum du und ich da sind. Weil der Geist gewirkt hat, von Generation zu Generation. Und mir so ewiges Leben hat. Und so wissen wir, was durch das Alte Testament, was wir vom Geist erwarten können, wenn wir ins Neue Testament hineinschauen. Er schenkt und erhält das Leben. Jeden Atemzug. Er wirkt in Tandem mit dem Wort, um uns wieder lebendig zu machen und uns zu verändern. Und er schenkt Gaben, Geisterfülltheit, um Gottes Lösungswerk voranzutreiben. Und das ist, damit Menschen wieder in Beziehung kommen können mit dem beziehungsfähigen und beziehungswilligen Gott, der uns gemacht hat nach seinem Ebenbild und uns den Geist eingehaucht hat. Freunde, das ist der Kontext, der Zusammenhang, das große Ganze, das Bild, in dem der Heilige Geist wirken wird und wirken will. Alles, was er schenkt, passiert innerhalb von dieser wunderbaren Absicht Gottes, dass er uns wiederbelebt uns in Beziehung bringt und uns gebraucht, um sein Erlösungswerk in der Welt voranzutreiben. Und dieses große Ganze möchte man im Blick heben. Das Alte Testament legt eine wunderbare Grundlage, was man vom Neuen Testament bezüglich Heiliger Geist erwarten und auch sehr erwartet. Gott hat seine Absicht deutlich gezeigt. Ich werde meinen Geist, Ruach, in euch legen und ihr sollt leben. Und es ist kein Wunder, oder? Dass nach dieser Frohbotschaft im Alten Testament die Psalmen so abschließen. Das ist das Letzte, was wir von den Psalmen hören. Im Psalm 150, Vers 6. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. 20.000 Mal am Tag. Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Nehmen wir noch kurz Zeit, um euch vom Geist leiten lassen, in eurem Gebet zum Dank oder was euch sonst der Geist gibt zu tun. Einfach nur ein kurzer Moment.